Gerade jetzt auch im Nachgang nach der Krise, egal ob Gastronomie oder Hotellerie, kein Preisdumping zu machen, sondern eigentlich im Gegenteil. Ne? Weil wir haben ja alle noch die Herausforderung, ein Schnitzel, was ich heute nicht verkauft habe, wie es immer so schön heißt, kann ich ja nicht morgen doppelt verkaufen.
Ich glaube, dass es halt eine moderne Art wäre zu leben, weil wir dürfen halt nicht vergessen, dass der Mensch so klug ist, inzwischen zu verstehen, wie wichtig unsere Lebenszeit ist.
Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu meinem aktuellsten Podcast Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Ich freue mich sehr, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid und ich freue mich auch sehr über meinen heutigen Gast. Ich darf euch vorstellen, Dr. Verena Jeschke. Liebe Verena, schön, dass du da bist. Kannst du dich einmal kurz vorstellen für uns?
Gerne. Erstmal Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, sehr hier zu sein.
Ach, schön, danke.
Ich bin Verena Jeschke. Ich leite das Oderberger in Berlin-Prenzlauer Berg. Wir sind Boutique-Hotel und öffentliches Stadtbad in einem. Und der Clou an unserem Haus ist eigentlich, dass man unsere historische Schwimmhalle von einem Pool in eine Event-Location verwandeln kann.
Wow.
Und das macht uns zu einem ganz speziellen Haus. Und ist mir eine wahre Freude, das zu gestalten.
Das klingt sehr, sehr spannend. Da gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen intensiver drauf ein, weil ich glaube, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt ein Fragezeichen. Aber lass uns doch einmal ganz kurz anstoßen, da der Podcast ja heißt Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Jetzt stoßen wir mal an. Ich hoffe, ihr konntet das hören. Wir haben heute wieder einen ganz wunderschönen Champagner, den wir probieren können. Ich weiß nicht, hast du schon mal probiert? Mhm. Wir probieren jetzt beide mal. Kurze Stille. Ach, der ist schön.
Mhm.
Der ist, um euch daran teilhaben zu lassen. Und zwar haben wir heute etwas ganz Spezielles. Klapper, klapper, klapper. Unser lieber André Masjonga, der schon sehr lange den Weg mit mir und Tim Raue gegangen ist, hat ja vor einigen Jahren angefangen, eine eigene Serie an Weinen und Champagnern zu verschneiden und zu produzieren. Und heute habe ich mir überlegt, das wäre sehr schön, mal etwas von ihm vorzustellen. Vor allen Dingen, weil er gerade mir einen ganz schönen Champagner mitgebracht hat. Und zwar ist das ein 2011er Viel Vigne, also das ist Französisch und heißt Alte Reben. Und er hat mir auch ein bisschen was dazu erklärt. Das würde ich jetzt einfach mal ein bisschen erzählen. Beziehungsweise ich glaube, vom Schmecken her kann man das auch sehr schön merken, dass der Kalk und der Lehmgehalt, der sehr hoch ist, anscheinend in dem Boden, den schmeckt man in diesem Wein. Und man sieht es, obwohl das reinsortig Chardonnay ist, ist ja sehr kräftig in der Farbe. Und also dieser Wein wird biodynamisch angebaut und kommt aus Top Grand Cru-Lagen. Und warum heißt das Alte Reben? Das heißt Alte Reben, weil die Weinstöcke, aus denen dieser Champagner gewonnen wird, also dieser Chardonnay, die sind zwischen 45 und 65 Jahren alt. Der André hat zusammen mit dem Champagner Winzer Adam Mugu diese limitierte Auflage produziert für 1200 Flaschen. Also dann jetzt gibt es nur noch 1199, würde ich sagen. Aber es ist, finde ich, sehr markanter und sehr trockener Champagner. Aber ich finde ihn, ich mag ihn sehr gerne. Ich habe da wirklich Freude dran. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Appetit machen. Und ich hoffe, das ist ein schöner Champagner für unser Gespräch heute. Liebe Verena, wo wir uns das erste Mal wirklich aktiv kennengelernt haben, das ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her, auch in dieser besonderen Zeit mit dem Coronavirus. Also der hat ja auch ganz vieles Positives, weil das uns Berliner Hoteliers und Gastronomen, also alle, die irgendwie mit Gästen zu tun haben, einfach auch sehr viel näher gebracht hat. Und wir haben uns kennengelernt im Prinzip in dieser Gründungszeit des Berlin Food Kollektivs. Und mir ist das aufgefallen, was für eine dynamische, vor Energie sprühende, positive Frau du bist. Und deswegen standst du bei mir auch ganz oben auf der Liste für die Frage, ob du denn gerne mal mit mir über unseren Beruf reden wollen würdest, des Gastgebens und all das, was wir machen, Gäste glücklich machen. Und du hast ja eben schon erzählt, dass bei dir das ja eigentlich auch ganz besonders ist, die Situation, weil ihr habt ja ein ganz tolles Konzept, was ihr da umsetzt. Vielleicht magst du uns ja mal ein bisschen was darüber erzählen, beziehungsweise wie bist du überhaupt da hingekommen?
Okay, bremse mich, wenn ich zu lange erzähle, wenn man mich einmal lässt. im Endeffekt ist es ein ganz, ganz besonderes Haus. Das Stadtbad Oderberger ist über 100 Jahre alt. Das wurde 1902 eigentlich eröffnet. Und das war eine öffentliche Volksbadeanstalt. Das heißt, da konnte man schwimmen gehen. Aber noch viel wichtiger, das war eine Hygieneanstalt. Das heißt, man konnte da Dusche und Badekabinen mieten. Und als solches war es auch bis Mitte der 1980er in Betrieb. Und das Schwimmbad wurde dann irgendwann stillgelegt. Und dann stand das Gebäude über 30 Jahre leer. Und die Stadt war immer auf der Suche nach einem Investor, der das irgendwie wieder revitalisiert. Die Herausforderung war aber immer, dass man die Auflage hatte, dass es wieder ein öffentlich zugängliches Schwimmbad sein soll. Und das ist dann wieder auch der Schwenker, wie ich da ins Spiel komme, okay. Weil bei mir persönlich muss man immer wissen, dass ich aus dem Familienbetrieb komme. Meine Mutter hat vor über 30 Jahren eine eigene Firma gegründet, den GLS Campus in Berlin-Prenzlauer Berg, der grenzt an das Stadtbad an. Und deshalb waren wir in der Lage, ein passgenaues Konzept zu entwickeln und haben deshalb gesagt, Mensch, das Stadtbad revitalisieren für den Kiez, aber auch für Berlin-Besucher, das finden wir super und wir können das auch leisten und würden das sozusagen querfinanzieren durch die parallele Nutzung als Event-Location und eben in den Seitenflügeln des historischen Gebäudes durch Hotelzimmer. Und so kam dann die Idee auf, mit der haben wir uns beworben und durften das Stadtbad dann tatsächlich kaufen und sanieren. Das haben wir auch getan und 2016 dann eröffnet.
Das muss ja ein Vermögen gekostet haben.
Das ist wohl wahr.
Ich habe die Fotos gesehen, das sieht so wunderschön aus. Ich habe den allergrößten Respekt davor. Aber habe mich auch immer gefragt, genau wie ihr diese Konzeption insgesamt hinbekommen habt. Das ist natürlich total spannend, dass ich das heute aus erster Hand erfahre.
Und unsere Zuhörer. Mhm. Genau.
Wenn du sagst, dass man kann das als Event-Location umbauen, wie funktioniert das denn dann? Wie muss man sich das vorstellen? Man hat ja im ersten Blick, hat man ja eigentlich dieses Bad, ne? Also das Becken.
Richtig. Das ist eigentlich eine total spannende Technik. Und zwar ist das ein hydraulischer Hubboden. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Becken mit einem doppelten Boden. Mhm. Ne? Und der obere Teil kann hochgefahren werden. Und in diesem Boden sind Luken drin, die kann man aufstellen. Und wenn jetzt die Situation ist, dass Wasser im Schwimmbad ist, also der Boden sozusagen unten ist als Poolboden, dann kann man per Knopfdruck diese Luken aufstellen und mit dem nächsten Knopfdruck den Boden nach oben fahren. Und der Boden fährt nach oben, verdrängt das Wasser und durch die Luken läuft das in ein Auffangbecken darunter. Und dann schließt das Ganze ebenerdig ab und kann dann umgebaut werden zur Event-Location. Und dauert nur 20 Minuten. Ist völlig abgefahren.
Wahnsinn. Hm? Das klingt toll. das wusste ich überhaupt gar nicht. Wird das denn gut angenommen oder wurde das? Ich sag jetzt mal, es gibt ja immer den Zeitpunkt X und dann kam die Pandemie. Mhm. Ihr habt das ja dann, was hast du gesagt, 2016 eröffnet. Ist das gut angelaufen?
Das ist gut angelaufen, zwar sowohl als Stadtbad für auch Bewohner aus dem Kiez, als auch als Event-Location. Und das ist wirklich toll, weil wir haben da wirklich ganz viel Herzblut und Energie und natürlich auch Geld in die Sanierung gesteckt, betreiben das mit sehr viel Liebe zum Detail auch. Und das ist halt für uns das schönste Kompliment, dass wir sehen, dass es eben angenommen wird auf die unterschiedlichsten Arten. Und wir haben da im Schnitt so einmal pro Woche eigentlich ein Event in der Schwimmhalle gehabt. Und man muss auch sagen, jetzt während der Pandemie hat uns diese ganz besondere Location auch so ein bisschen gerettet, weil wir jetzt das ganz viel als Shooting-Location vermieten, also Drehort, Produktion, wie auch immer, oder eben für Hybridkonferenzen.
Mhm. Das ist ja super. Wie habt ihr das denn oder empfunden, als diese Pandemie anrauschte und der erste Lockdown kam, der zweite Lockdown kam? Ihr seid ja auch eher, oder du bist ja auch eher so gewesen, dass du gesagt hast, okay, wir packen an, wir suchen nach Lösungen und lassen uns davon irgendwie nicht unterkriegen. Wie bist du denn damit umgegangen?
Ich sage mal, ich hatte solche und solche Phasen. Also ich glaube, ganz wichtig, um durch diese Zeit zu kommen, als Unternehmer sowieso, ist eben diese Resilienz und diese positive Grundhaltung. Einfach dieses, okay, genauso wie ihr das im Endeffekt bei euch im Restaurant auch macht. Nicht irgendwie groß jammern, sondern eben nach Lösungen suchen und gucken, wie kann ich in der Situation das Beste draus machen. Und ich nehme da diese Zeit auch als wirklich ein Katalysator war. Also ich glaube, es wird im Rückblick auch sehr, sehr viel Gutes daraus hervorgegangen sein. All das macht aber nicht besser, dass es halt einfach eine existenzielle Erfahrung ist, ne? Also das ist wirtschaftlich sehr, sehr bedrohlich für im Endeffekt alle Geschäfte unserer Branche. Das kann man so nicht wegdiskutieren. Und was ich sagen muss, das ist auch so der Schlenker zu einem Thema, das mich selber gerade ganz doll beschäftigt. Ich hatte auch so sehr daran zu knabbern, dieses, okay, die Gastronomie und die Kultur wird geschlossen, weil sie ist ja anscheinend nicht so wichtig. Ne? Also das ist so ein bisschen, was mich doch auch irgendwie stark geschmerzt hat und wo mich dann auch sehr glücklich gemacht habe, als ich so im Feedback der Gäste und im Austausch mit denen gemerkt habe, nee, wir werden schon vermisst. Also das ist eigentlich vielleicht auch ein guter Punkt für die Sichtbarkeit, auf lange Sicht wird, dass man eben merkt, wie wichtig eigentlich diese Orte des Zusammenkommens sind.
Ja, definitiv. Also bei uns ist es ja auch so, da sind wir auch wahnsinnig dankbar. Mit dem Lieferservice Fucking Great ist es ja so, dass wir ja nicht nur Berlin versenden, sondern auch deutschlandweit und jetzt auch Österreich übrigens, dass wir ein wahnsinniges Feedback kriegen an E-Mails, wo Gäste halt schreiben, also einfach ein Feedback geben, wie sie es empfunden haben, die Lieferung, das Essen, wie sie es zubereiten konnten. Und dieses positive Feedback, dass sie alles so toll finden, was wir machen und dass wir uns was einfallen lassen, dass wir auch mit viel Liebe machen, aber dass sie auch sagen, sie vermissen uns einfach. Sie vermissen das, essen zu gehen, sich verwöhnen zu lassen, miteinander zu interagieren, bei uns im Restaurant zu sitzen. Dieses Zwischenmenschliche, was uns ja auch fehlt, da muss ich auch ehrlich sagen, ich merke das ja auch in meinen Mitarbeitern. Wir versuchen uns ja auch immer ganz viel einfallen zu lassen, um die ein bisschen abzulenken, sage ich mal, und auch immer positiv zu stimmen, weil man, glaube ich, auch ein bisschen deprimiert wird. Weil ich glaube, die Menschen, die jetzt vor allem im Service arbeiten, die sind halt dafür gemacht, zu kommunizieren und zu interagieren. Und die packen halt gerade Kisten und verschicken die und vakuumieren Sachen und arbeiten Listen ab und gucken, dass da alles perfekt ist. Und ich glaube, für den einen oder anderen ist es sehr deprimierend und das Gefühl, dass das so endlos weitergeht und man keine Perspektive hat, das glaube ich dann. Ich glaube, die menschliche Komponente ist extrem wichtig. Umso schöner ist es, dass man das Gefühl hat, wir sind ja jetzt Anfang Mai 2021, dass wir vielleicht eventuell diesen Sommer nochmal öffnen dürfen, Außengastronomie. Wie ist denn das jetzt für Hotels? Habt ihr da schon was gehört?
Also für Hotels, was touristische Übernachtungen angeht, gibt's zumindest in Berlin gerade noch keine genaue Perspektive. Also da wurde noch nichts explizit genannt. Es gab kürzlich die Äußerung vom Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, dass er optimistisch ist für Urlaub in Deutschland im Sommer, so ab Mitte Juni oder so. Das heißt, das macht uns positiv gestimmt. Wir haben tatsächlich jetzt für uns, da muss ich immer lächeln, wenn ich davon rede, wir haben für uns jetzt beschlossen, dass wir am 1. Juni für Geschäftsreisende wieder öffnen. Mhm. Also touristische Übernachtung hin oder her am 1. Juni für diejenigen, die sagen, Mensch, ich habe einen geschäftlichen Anlass in Berlin, ich brauche eine Unterkunft oder aus familiären Gründen Arztbesuch, was auch immer. Das darf man ja. Und da wollen wir einfach wieder für unsere Gäste da sein, weil das ist jetzt 7 Monate, es ist zu lang. Wir halten das auch nicht mehr aus. Das ist nämlich genau das. Man ist ja, das ist ja kein Zufall, dass man diesen Beruf oder diese Branche gewählt hat. Ne? Wir ziehen ja alle unsere Energie und unsere Freude irgendwo auch aus diesem Austausch. Wir sind ja gerne mit Menschen im Gespräch und ich sage immer irgendwie, wir fühlen uns irgendwie alle gerade so wie Rennpferde, die im Stall stehen müssen. Ne? Und wir wollen halt wieder in Galopp im Endeffekt. Und deshalb öffnen wir jetzt zum 1. Juni und ich bin wirklich guter Dinge, dass dann im Laufe der darauffolgenden Wochen auch touristische Übernachtungen wieder möglich werden.
Das heißt, ihr hattet jetzt die ganze Zeit das Hotel zu?
Ja, das ist super gruselig. Ich sitze da immer alleine im Büro in so einem leeren Stadtbad. Also wenn es dunkel wird, gehe ich auch heim. Also
ja. Dass die Fledermäuse nochmal vorbeigehüpft kommen. Oh weia, das muss wirklich gruselig sein.
Ja, ich meine, manchmal sind ja Kollegen da. Wir haben ja, wie gesagt, immer ab und zu mal irgendwie so dann Produktionen oder so. Da sind dann die Kollegen vom Event dann auch, ne? Und jetzt, wo wir eben wissen, dass wir öffnen, fühlt sich's natürlich dann auch langsam wieder. Ne? Da kommen jetzt Kollegen zurück, es wird vorbereitet. Das natürlich, da ist jetzt wieder so ein Summen und so eine positive Energie in der Luft. Und das ist so belebend. Und da merkt man erstmal, wie doll einem so diese Inspiration auch von anderen Menschen um einen herum einfach fehlt.
Wenn ich mir deinen Lebenslauf so anschaue, kommst du eigentlich, glaube ich, aus einer anderen Richtung. Du hast ja ein Doktor, das ist meine erste Doktorin hier. worin hast du denn promoviert?
Ja, ganz was anderes. Ich habe promoviert in alter Geschichte tatsächlich. Mhm. Also ich bin Kulturhistorikerin und habe zu einem althistorischen Thema meine Doktorarbeit geschrieben, war auch länger an der Uni und habe aber immer nebenher schon im Familienbetrieb gearbeitet. Also ich hatte immer so 2 Herzen, die in mir schlugen. So einmal eben das Familienunternehmen und das andere war so die Wissenschaft. Und irgendwann war dann aber einfach ganz, ganz klar, nee, ich will da mitgestalten in dieser Firma, die meine Mutter gegründet hat. Und dann waren wir damals auch, als ich das so rauskristallisierte, in der Phase, wo das Oderberger aus dem Rohbau raus war. Also bei der Konzeption war ich schon dabei gewesen. Dann war ich zwischenzeitlich eben nicht mehr so aktiv. Wir haben lange gebaut. Und dann ging es eben so in diese Fragen Innenausstattung, Strategiefindung. Also schon so Sachen, so was für einen Gin gibt's in der Bar. Ne? Mhm. Also da überlegt man sich ja, was für ein Haus will man sein. Und da habe ich halt gemerkt, da hat was in mir geklungen. Da musste ich irgendwie reingrätschen. Und so hat sich das im Endeffekt entwickelt. Und daraus hat sich dann eben auch die strategische Führung des Hauses bis heute irgendwo ergeben. Und deshalb bereue ich den Schritt auch überhaupt nicht. Ich merke aber immer wieder, dass mir so diese Zeit an der Uni auch ganz viel nützt. Das war was ganz anderes, dieses geisteswissenschaftliche Studium. Aber das bringt auch nochmal einen anderen Blickwinkel, ein anderes Denken rein. Und im Endeffekt finde ich es bei unserer kruden Geschichte auch gar nicht so unlogisch. Ne? Ich meine, eine Sprachschule hat plötzlich ein Hotel mit Schwimmbad. Da kann auch eine promovierte Althistorikerin ein Hotel führen.
Hast du das am Anfang als Herausforderung gesehen, das Hotel zu führen? Weil es ist ja wirklich eine ganz andere Branche. Also ja. Man muss ja auch sagen, egal ob du jetzt Restaurant oder Hotel in diese Richtung gehst, du musst es ja lieben. Also du musst ja den Kontakt, wie wir eben auch schon gesagt haben, den Kontakt zum Gast lieben und auch die Interaktion, die ja nicht immer positiv ist und auch mal negative Sachen haben kann oder auch viele Herausforderungen, dass man immer wieder in neuen Situationen ist. War das am Anfang schwer für dich oder ist dir das nicht, also weil ich frage so ein bisschen, weil es ja auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die sich bestimmt manchmal überlegen, Mensch, wäre ich doch lieber in die Hotel- oder Gastrobranche gegangen und manchmal vielleicht denken, dass bloß weil sie eben was anderes gemacht haben, studiert oder einen anderen Beruf erlernt haben, dass sie es gar nicht können. Aber das kann man, ne? Weil ich glaube, weil man kann einfach auch vielleicht dann anders und an Dinge vielleicht rangehen. Das kann auch sehr positiv sein.
Genau, also meine Antwort wäre ein klares Jein. Also was ganz wichtig ist zu betonen, nicht umsonst ist das ein Ausbildungsberuf und auch durchaus was, was man studieren kann, wenn man da oder sollte, wenn man da irgendwie auch in einer Managementfunktion ist, weil das ist einfach, da sind sehr spezifische Fragestellungen und das ist sehr komplex. Es ist aber, glaube ich, schon so, wie du gerade gesagt hast, dass es auch manchmal hilft, wenn man so ganz anders drauf schaut. Und ich sage immer, solange es jetzt nicht irgendwie Neurochirurgie ist
oder Jura, gebe ich dir recht.
wenn man diese Grundliebe dazu mitbringt, dann kann man sich eigentlich alles erschließen. Und mir hat dann, wie gesagt, auch dieses geisteswissenschaftliche Studium tatsächlich geholfen, wenn man da darauf trainiert ist, sich einfach einzulesen, sich schlau zu machen und sich neue Zusammenhänge zu erschließen. Und ich habe diesen Mechanismus im Endeffekt auf die Hotellerie angewandt. Also ich war ganz viel bei Konferenzen, habe mir irgendwie ein Netzwerk aufgebaut für den Austausch, was ich wirklich als extrem wertvoll empfinde, wo man dann eben diese teilweise auch so Fachfragen, wo manchmal einfach Erfahrung hilft, das lernt man ja im Endeffekt auch nicht in der Schule so, ne, sondern da hilft eben dann der Kontakt, den man zu jemandem hat, der einem da vielleicht weiterhelfen kann. Und so in der Kombination der Sache konnte ich mir das dann quasi erschließen. Und ich muss auch sagen, ich mache das ja nicht alleine. Also wir sind ein super tolles Team und da haben wir einfach eine Mischung aus Leuten, die das gelernt haben oder die irgendwie sonst aus der Tourismusbranche kommen. Und zusammen kriegen wir das eigentlich dann sehr, sehr gut hin.
Wir hatten mal E-Mail-Kontakt und ich kann mich noch daran erinnern, dass du geschrieben hast, ja, wir sind ja jetzt eigentlich schon drei Frauen, die Bude hier rocken. Im übersetzten Sinne, das ist natürlich jetzt nicht wortwörtlich.
Super zusammengefasst.
Erzähl mir mal ein bisschen was darüber, bitte.
Also, es ist immer schwer, das so in Worte zu fassen, weil dann klinge ich so wie so ein Fangirl für meine Mutter. aber de facto ist es auch so, da stehe ich auch zu. Also meine Mutter ist eine ganz tolle Person. Die hat nämlich 1983 sich selbstständig gemacht mit ihrer eigenen Unternehmensidee. Und zwar hat sie eine Sprachreiseagentur gegründet, die eben Sprachreisen ins Ausland organisiert. Damals nur für Schüler, mittlerweile auch Erwachsene, Highschool-Jahr. Irgendwann ging es dann nach Berlin, eine Sprachschule kam dazu und so ist das Ganze gewachsen, bis wir dann irgendwann im Prenzlauer Berg unseren GLS Campus hatten. Und das war für uns ein ganz großer Schritt, weil das eben ein eigenes Gelände ist und darüber sind wir dann zur Hospitality im Endeffekt gekommen, weil wir da dann Studio-Apartments hatten für unsere Sprachkursteilnehmenden aus dem Ausland und auch Gastronomie und Event. Und da habe ich dann im Endeffekt so den Beruf entdeckt. Und das hat unheimlichen Spaß gemacht. Und dann hat sich eben durch die direkte Nachbarschaft zum Oderberger ergeben, dass das Oderberger Teil des GLS Campus wurde. Und ja, so bin ich dann eben zu meiner Mutter gestoßen. Und dann waren wir schon mal zwei. Und seit letztem Jahr im Sommer, was ich wirklich sehr gerne betone, weil Sommer 2020 heißt auf dem Höhepunkt der Corona-Krise, hat sich meine Schwester entschlossen, in die Firma einzutreten. Und das ist eine unheimliche Bereicherung, weil meine Schwester ist nämlich studierte Finanzwissenschaftlerin.
Na, da haben wir Glück.
Ja, das ist ein Sechser im Lotto, die macht jetzt das mit dem Geld. Und das war für uns im Trio, aber auch nach innen zu unserem Team ein super wichtiges Signal, weil man muss sich vorstellen, das war ein super GAU. Damals der erste Lockdown, der war ja im Vergleich zu jetzt nur 2,5 Monate, aber damals hatte ja keiner kommen sehen, was dann im zweiten Lockdown noch kommt. Das heißt, das war schon schlimm. Keiner wusste, wie sich das entwickelt, wie lange das geht. Wir waren in allen Geschäftsbereichen getroffen, ne? Tourismus und so. Und da hätte meine Schwester ja auch abspringen können, so nach dem Motto, ach Mensch, auf das sinkende Schiff springe ich jetzt nicht auf. Und dass sie dann eben dazugestoßen ist und wir gesagt haben, wir stehen jetzt hier zu dritt und wir werden das Ruder rumreißen und wir haben eine Zukunft und da kommen wir auch an. Das war, ich glaube, für uns drei wichtig, um das durchzustehen, aber eben auch ein Signal ins Team und nach außen natürlich. Und deshalb ist das so meine größte Freude aus 2020, dass wir jetzt ein Trio sind.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn?
Wir sind knapp 150 Leute,
wow.
Aber auf dem gesamten Gelände. Und im Oderberger sind wir knapp 50.
Wow, also richtig, richtig, richtig viel. Mhm. Da durch die Pandemie zu kommen, ohne da mit zwei gebrochenen Beinen rauszugehen, im übertragenen Sinne, das ist, glaube ich, eine richtige Herausforderung. Habt ihr die Leute denn jetzt alle, also die meisten in Kurzarbeit oder wie macht ihr das jetzt?
Also es wird langsam besser, weil wir uns ja jetzt auf die Wiedereröffnung vorbereiten. Aber ja, wir waren viel in Kurzarbeit und ich muss auch sagen, ich bin unheimlich dankbar, als also aus dieser Arbeitgebersicht, dass es dieses Instrument gibt. Weil wir hätten sonst, also ohne Öffnungsperspektive, wie hätten wir über Monate das schaffen sollen, ne? Und insofern haben wir dieses Instrument genutzt und konnten so auch wirklich viele Arbeitsplätze bei uns retten über die Krise.
Ja, und die hält ja nun wirklich schon sehr, 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 sehr lange an. Wenn wir jetzt mal einen kleinen Schwenker machen und mal auf dieses Thema kommen, Frauen in der Gastronomie, das kann man ja ganz, ganz weit puffern und sagen, Frauen in der Hospitality. Hast du denn mal für dich so festgestellt, dass du mal negative Erfahrungen damit gemacht hast in Situationen, dass du dich unwohl gefühlt hast oder mit den Reaktionen oder den Interaktionen oder Diskussionen, was auch immer, in deinem Schaffenskreis, in all den Begegnungen, die du hattest?
Ich muss sagen, also mir ist klar, dass sowas passiert, auf jeden Fall. Ich habe da, glaube ich, sehr viel Glück gehabt, weil wir, wie gesagt, bei uns im Unternehmen recht weiblich geprägt sind. Also auch unser Führungsteam im Hotel ist auch ein Haufen toller Ladies, auch tolle Männer natürlich, aber also einfach ein sehr diverses Team. Und ich bin ja nicht diesen klassischen Weg durch die Branche gegangen. Natürlich gibt's immer mal Situationen, wo man sich vielleicht unwohl fühlt. Bei mir persönlich ist es eher so, ich glaube, ich habe da immer noch so ein bisschen so den Vorteil, dass ich ja immer auftreten kann in der Rolle als Hotelleitung oder als Geschäftsführung oder eben mit einem Doktortitel, je nach Kontext. Mir fällt es aber schon manchmal, glaube ich, auf, dass man anders wahrgenommen wird. Beziehungsweise, was mich immer so ein bisschen beschäftigt, ist dieses Thema Sichtbarkeit. Das hatte ich vorhin, glaube ich, schon mal kurz angesprochen. Ich finde, Sichtbarkeit ist ganz wichtig, weil ich an mir selbst immer merke, wie wichtig das ist zu sehen, dass da draußen andere Menschen sind, die so ähnlich sind wie ich, zum Beispiel eine Frau, die das eben auch machen. Und das, da sind wir, finde ich, in unserer Branche noch nicht so richtig angefangen. Da passiert schon ganz viel und das ist auch total toll. Aber ich denke immer auch so an so Branchenkonferenzen zum Beispiel, wo ich dann denke, ah Mensch, unsere Welt und unsere Arbeitswelt ist so bunt und so divers. Das fehlt mir auf diesen Panels, ne? Wo dann irgendwie, wenn es hochkommt, vielleicht mal eine Frau dabei ist und ansonsten ist das Bild halt ein recht einheitliches. Das ist eigentlich so das, was mich immer so ein bisschen umtreibt und wo ich mir wünschen würde, dass der Fortschritt da etwas schneller geht.
Aber liegt es daran, dass da einfach zu wenige Frauen sind oder dass sie sich zu wenig zeigen?
Ich glaube, es wird zu wenig aktiv nach ihnen gesucht. Ich glaube, natürlich ist es auch ein Thema, egal ob Frau oder Mann, kommt aber vielleicht bei Frauen häufiger vor, dass man auch sich trauen muss, einfach rauszugehen. Also zum Beispiel zu sagen, ja, ich komme in einen Podcast und unterhalte mich und weiß aber gar nicht, wie viele Menschen da bundesweit vielleicht zuhören. Das muss man ja auch wollen. Und ich glaube, da hat auch so Prägung immer ganz viel mit zu tun. Das kann schon sein. Ja, und ich finde es aber halt einfach ganz grundsätzlich wichtig, dass wir darauf achten, wie wir unsere Teams zusammensetzen oder bei Veranstaltungen oder wie auch immer, dass es eben durchmischt ist.
Und hast du jetzt die Erfahrung gemacht, dass es gut ist oder wichtig ist, darauf zu achten, dass man jetzt die Teams möglichst, wie du gerade gesagt hast, auch durchmischt? Oder wie ist denn das bei euch, wenn ihr zum Beispiel einstellt? Guckt ihr da besonders drauf, dass es Frau, Mann irgendwie gleichgewichtet ist? Oder ich meine, manchen ist es ja auch einfach egal, sage ich jetzt mal. Wie ist so die Situation?
Also wir haben jetzt nicht irgendwie welche Quoten oder so. Das ergibt sich zum Glück immer recht. Also ich hatte jetzt noch nie die Situation, wo ich sagen musste, ah nee, ihn oder sie stelle ich nicht ein, weil ich suche sozusagen eine andere Person. Aber wir stellen fest, dass wir einfach im gemischten Team besser sind. Also weder ein rein männliches Team, noch ein rein weibliches Team. Ich glaube, es ist einfach gut, wenn man verschiedene, und genau, ich finde, man muss das auch gar nicht an den Geschlechtern so festmachen, einfach so, da gibt es ja auch so tolle Studien drüber, verschiedene Blickwinkel, ne? Also verschiedene Altersgruppen, verschiedene Backgrounds. Das ist, glaube ich, einfach ein ganz wichtiges Thema. Und am Ende des Tages hat man dadurch mehr Erfolg, weil man auch andere Sichtweisen mit einbeziehen kann in seiner Strategiefindung.
Da gebe ich dir recht. Absolut. Ja, natürlich. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man als Arbeitgeber da ganz, ganz offen ist. Und wir haben ja jetzt auch so ein bisschen die Diskussion, oder nicht nur ein bisschen, ja, aktiv die Diskussion über diese Quoten gehabt in der Vergangenheit. Ich denke, das ist ganz, eine ganz, ganz schwierige Thematik. Also ein Glück müssen wir uns mit sowas nicht so aktiv befassen, weil wir da, wir sind ja kein börsendotiertes Unternehmen, sondern bei uns wird natürlich eingestellt, so wie, wer passt am besten zu uns. Und uns natürlich freuen wir uns darüber, wenn es ausgewogen ist. Mhm. Ja. Aber es ist ja, das weißt du genauso gut wie ich, in der Hotelbranche, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie 1000 Bewerber auf eine Stelle hat. Und jetzt, denke ich, wird auch das große Problem sein, dass wir vielleicht noch weniger Mitarbeiter akquirieren können, weil vielleicht auch eine Abwanderung stattfinden wird aus unseren Berufen aufgrund dessen, weil das muss man halt einfach, glaube ich, auch erklären, wenn man nicht aus der Branche kommt, Hotel, Gastronomie, viele Mitarbeiter, also in der Gastronomie zum Beispiel, leben ja auch vom Trinkgeld. Mhm. Das fällt ja komplett weg. Und auch dieses, dass sich viele nicht so momentan ausleben können und einen sehr starren Arbeitstag oder Alltag haben und auch sehr wenig arbeiten, fällt dem einen oder anderen vielleicht auch auf, dass er es ganz toll findet, ein normales Leben zu haben. Also man hört schon, dass so eine gewisse Abwanderung mit momentan stattfindet. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen damit sind. Ich hatte das jetzt auch schon. Ich kann das auch verstehen, weil man darf auch nicht vergessen, dass unser Bereich, wie wir den haben, auch insofern undankbar ist, weil man ja meistens an Feiertagen, an Sonntagen und all diese Zeiten, an denen man da arbeitet, sind halt ungewöhnlich als zu diesen normalen Montag bis Freitag 9 bis 18 oder was auch immer. Ich muss ehrlich sagen, mich irritiert das total. Ich könnte das halt nicht. So ein normalen Arbeitsalltag. Ich brauche das. Ich bin halt so, ich brauche die Abwechslung. Ich brauche, dass ich einen Tag habe, wo ich mehr zu tun habe, einen Tag, wo ich weniger habe, wo der Anspruch an mich vielleicht auch größer ist und am anderen Tag ist es wieder anders. Ich brauche dieses Unterschiedliche. Ich brauche das, dass ich einen Gast habe, der mich fordert und einen Gast habe, der mich einfach nur liebt. Also weil er es toll findet, dass ich am Tisch bin und ihm genau das geben kann in dem Moment, was er braucht, um damit er glücklich ist. Und ich denke mal, dass sich da jetzt momentan auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen natürlich auch teilt oder ändert. Ich würde mir nur wünschen, dass viele nicht aufgeben. Mir tut es halt so leid. Ich habe ein bisschen Angst um unsere Branche, dass wir noch weniger tolles Personal haben, weil die halt sich, glaube ich, teilweise auch ein bisschen in dich gelassen fühlen. Hast du denn irgendwie so eine Abwanderungssituation also, schon gehabt?
Wir haben bis jetzt noch nicht die Abwanderungssituation. Bei uns hat sich generell auf dem ganzen Komplex auch sehr viel geändert. Deshalb sind wir eh in so einem großen Transformationsprozess. Aber ich denke, es wird dann einfach spannend, nochmal zu sehen, wenn das Hotel wieder auf ist, wie es dann ist. Ich glaube aber, es ist ganz entscheidend, was du gerade gesagt hast. Du brauchst das, diesen unterschiedlichen Tagesablauf. Also das hat ja auch seine Vorteile. Und eben dieses, dass man die Freude hat durch den Kontakt mit dem Gast und mit anderen Menschen. Und ich glaube, da gibt's noch da draußen ganz viele, die so sind wie wir, die das genauso empfinden. Und die deshalb auch, glaube ich, unserer Branche treu bleiben werden. Weil ja, es ist hart und ja, die Arbeitszeiten sind nicht immer allgemein kompatibel. Das stimmt, dafür hat man dann eben zu anderen Zeiten frei. Und ich glaube, da liegt auch ein Schlüssel, um unsere Branche als Arbeitgeber auch attraktiv zu halten. Da hat uns, glaube ich, Corona auch sehr viel gelehrt. dass man einfach merkt, okay, gut, Service kann man jetzt nicht im Homeoffice machen, ist klar. Aber wer sagt denn, dass man 3 Tage die Woche, wer sagt denn, dass man 5 Tage die Woche arbeiten muss? Wieso kann man nicht 3 Tage die Woche arbeiten? Zum Beispiel ist natürlich dann eben auch immer eine Frage von Gehaltsstrukturen, ne? Von was kann man eigentlich leben? Man kann das aber ja auch zum Beispiel irgendwie mit Arbeitszeitkonten regeln, dass man einfach mal wieder zwischenzeitlich mehr Auszeiten zum Beispiel hat. Und was ich auch ganz wichtig finde, das ist auch wieder der Punkt zur Sichtbarkeit und zum Berlin Food Kollektiv, ist halt Wertschätzung, ne? Ich glaube, was wir in der Gastronomie ganz, ganz doll gemerkt haben, auch in der Hotellerie, dass wir halt ganz schmal kalkulierte Margen oftmals haben.
Ja.
Ne? Wir haben, also die Inhaber haben jetzt nicht super dicke Finanzpolster, um mal eben durch so einen monatelangen Lockdown zu kommen. Und die Mitarbeitenden haben eben eine Gehaltsstruktur, wo halt Zuschläge und auch Trinkgelder ganz, ganz wichtig sind. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel. Wenn wir da irgendwo hinkämen, dass auch bei den Gästen mehr die Bereitschaft ist, zur Wertschätzung. Und ich glaube, da ist jetzt, wie gesagt, dieses Vermissen unserer Branche vielleicht ganz gut, dass man mal sieht, was das eigentlich für eine Leistung ist und was für ein wichtiges Kulturgut Gastgeben auch ist. Dass da dann vielleicht auch sich was an der Preisbereitschaft für die gute Leistung
ändert. Ja, das ist ein sehr gutes Thema, weil ich ja gerade dabei bin, und das ist jetzt kein Geheimnis, ich habe ja so einen Traum. I have a dream. Ich möchte ja noch mal ein kleines, süßes Konzept realisieren und bin gerade auf der Suche nach einer Örtlichkeit für eine Restaurant-Idee, die ich schon lange in mir trage, die einfach in mir ist aufgrund meiner Namensgebung. Dieses Marianne ist ja was Französisches und meine Familie väterlicherseits stammt ja von den Hugenotten ab.
Ach, okay.
Ja. Und irgendwie scheint es in mir zu sein, dieses Champagner-Bistro, dieses Französische.
Mhm.
Und ich möchte unbedingt ein ganz süßes kleines Konzept noch umsetzen und bin gerade in Berlin unterwegs, um zu schauen, ob ich eine hübsche Örtlichkeit dafür finde. Und schaue mir auch ein bisschen was an und sehe dann, was dann schon so da ist und wo man vielleicht reingehen könnte. Und was ich bemerkt habe und was mich ein bisschen traurig stimmt, ist, dass, ich kann das jetzt nur für Berlin sagen, weil ich ja nur da das jetzt gerade sehe, ich mir manchmal denke, Mensch, wie haben die das denn so viele Jahre finanziell gebacken gekriegt? Und ich sage es jetzt wirklich so, wie es ist. Die Margen, was die da rauskriegen, müssen so klein sein, dann gehst du halt rein, guckst dir so ein Konzept an und siehst dann, was für Preise die nehmen. Und dann siehst du, wie viele Mitarbeiter sie da hatten, dass die teilweise dann zu zweit als, sag ich mal, als Inhaberpaar vielleicht da standen. Und dann machen die Sachen und dann denke ich mir, wow, toll, tolle Qualität. Aber die Preise, das ist ja nah, also fast am Einkaufspreis plus irgendwas ganz Weniges. Und dann vergessen halt ganz viele, und das kann ich, glaube ich, allen nur auf den Weg geben, dass da normalerweise, bevor Corona kam, ja auch immer 19% auch auf Speisen waren. Wenn man so in so eine Speisekarte reinguckt und in eine Weinkarte, da gehen immer 19% ab, im Regelfall. Und das vergisst man ja auch ganz schnell. Die ist ja ein durchlaufender Posten für uns. Wir kriegen das, wenn wir den Gast abkassieren, aber wir geben es halt auch sofort dann innerhalb von 4 Wochen ans Finanzamt wieder weiter. Darüber habe ich mir schon überlegt, Mann, das ist dann auch schwierig, wenn du dann in so ein, sag ich jetzt mal, die wollen dann vielleicht irgendwie weg und nach Hause und wo auch immer sie dann herkamen. Und dann willst du vielleicht sowas übernehmen, weil das in so einem Kiez drin ist, in Charlottenburg oder weiß ich nicht wo. Und dann denkst du, du kannst das gar nicht übernehmen, weil wenn du jetzt die Preise erhöhst, dann kannst du nicht damit rechnen, dass die Gäste zu dir kommen, weil du dann ein Halsabschneider bist. Aber eigentlich wäre das normal, um einfach ganz normal zu überleben. Und ich meine, ganz ehrlich, weder Hotellerie noch Gastronomie ist ein Hobby. Ja. Muss ich ja auch tragen, ja. Also, und jedes normale Unternehmen, und wenn du einen Impfwirkstoff hast oder so, du willst ja auch irgendwie die Mitarbeiter bezahlen können. Also, ich glaube, da hast du absolut recht. Da ist ganz viel Luft nach oben. Wenn man gute Produkte haben möchte und einen guten Service, da muss man auch wirklich dafür bezahlen. Punkt. gibt es gar keine Diskussion. Und da, ich glaube, da muss ganz viel im Kopf, also ganz viel passieren an Bereitschaft. Ich glaube, dass einfach, und da muss ich auch eine Lanze für die Gäste brechen, die denken halt, glaube ich, einfach, das ist in Ordnung so. Weil wenn das so wäre, dass wir mehr bräuchten, würden wir halt auch mehr nehmen. Aber das tun wir halt nicht, weil ganz viele denken, glaube ich, dass sie keine Gäste mehr hätten, wenn sie halt die Preise nicht realistisch anpassen. Aber das ist halt so. Und jeder von uns weiß, wenn er zu Hause sitzt und einmal jährlich die Rechnungen aufmacht für Strom und Wasser und weiß ich nicht was, jedes Jahr steigen ja alleine für uns als Privatmenschen schon diese Kosten. Für uns Unternehmen, die ja, wenn du dann irgendwie, so wie wir haben ja fast 750 Quadratmeter, über 3 Etagen mit Büros und weiß ich nicht was, das macht richtig viel aus. Wenn dann da mal, und wenn es ein paar Cent pro, was auch immer du verbrauchst, dann steigt das automatisch in galaktische Höhen. Und das haben, glaube ich, viele nicht vor Augen. Ich glaube, viele denken, man macht das halt aus Spaß und Jux und Dollerei, aber so ist es halt nicht. Da müssen ganz viele fleißige, tolle Mitarbeiter bezahlt werden und eine Miete und der Strom und zum Beispiel, ich will gar nicht wissen, wie das mit Hotelzimmern ist, was für Wartungskosten da aufkommen oder die Zimmermädchen, wo ja, ich kenne das noch aus Hotelzeiten, teilweise auch Dumpingpreise für die Armen bezahlt wurden. Wenn man da einen guten Preis bezahlen möchte für diese Menschen, die diese Arbeit verrichten, dann muss man das ja auch automatisch auf die Hotelzimmer aufschlagen und weitergeben. Und merkst ja, ich weiß, in Berlin war das ja immer so ein wahnsinniger Preiskampf, fand ich. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ich finde, also ich bin da völlig, völlig bei dir. Also ich glaube, da muss man sich als Gast überlegen, was ich möchte. Also bei uns zum Beispiel ist es auch so, wir haben zum Beispiel keine externe Reinigungsfirma, sondern bei uns ist das Zimmermädchen angestellt zum Beispiel. Ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig und darauf legen ja auch ganz viele Kunden Wert. Und ich glaube, ganz viele Kunden sind auch bereit, dafür faire Preise zu zahlen. Das finde ich ist auch super. Und das ist einfach, glaube ich, eine Frage der Kommunikation. Und ich glaube, das ist so ein Kreislauf, ne? Wie du richtig sagst. Ganz viele Kunden sind sich darüber vielleicht gar nicht bewusst, was da so hinter steckt und sind gerne bereit, da irgendwo zu sagen, ja, nee, ich wertschätze diese Leistung, ist doch in Ordnung, dann sag mir, was der faire Preis ist. Und ich glaube, als Unternehmer ist es auch ganz wichtig, da einfach einen geraden Rücken zu haben und gerade jetzt auch im Nachgang nach der Krise, egal ob Gastronomie oder Hotellerie, kein Preisdumping zu machen, sondern eigentlich im Gegenteil, ne? Weil wir haben ja alle noch die Herausforderung, ein Schnitzel, was ich heute nicht verkauft habe, wie es immer so schön heißt, kann ich ja nicht morgen doppelt verkaufen. Das heißt, eigentlich müssten wir ja noch was aufschlagen, um irgendwie die Verluste aus den vergangenen Monaten wettzumachen. Das können wir sowieso nicht mehr schaffen, klar. Ne? Aber gerade jetzt müssen wir einen geraden Rücken behalten und zu unserer Preispolitik stehen. Wenn wir ein gutes Produkt machen mit einer guten Qualität, unter guten Arbeitsbedingungen, dann hat es seinen Preis und den müssen wir auch halten. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die Gäste das auch zu schätzen wissen.
Ich glaube, also ich finde es ganz toll, so wie du es gesagt hast. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das einfach so kommuniziert auch und ganz offen auch mit den Gästen darüber spricht. Weil, wie ich schon gesagt habe, ich denke, dass es auch ganz vielen nicht bewusst ist, dass für die viele ist es einfach selbstverständlich. Und ich glaube, dieses Problem ist auch teilweise so hausgemacht, dass wir halt, wir hatten das ja auch im Berlin Food Kollektiv auch als Thema, dass wir uns alle an der eigenen Nase fassen müssen, dass wir eben wirklich auch die Preise dafür nehmen für das, was wir leisten und dass wir halt auch faire Löhne bezahlen wollen. Das können wir aber auch nur, wenn der Gast halt auch einen fairen Preis bezahlt und ohne, dass wir Angst haben müssen, dass sie einfach nicht mehr kommen. Und das ist halt so eine Spirale und eine Chance, so wie du sagst, jetzt nach der Corona-Krise, dass wir alle zusammen und einfach auch dastehen und sagen, ja, so ist es. Wir müssen jetzt auch mal die Karten auf den Tisch legen. Viele von uns können nicht mehr weiterleben, so wie vor der Krise, weil wir haben eh vorher alle im Limit gelebt. Ne? Ich glaube, es gibt ganz wenige, die wirklich sagen können, die haben einen großen Gewinn aus so einer Art von, was wir da auch alles machen, rausgezogen. Und Ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit einem, wie du sagst, mit einem geraden Rücken aus so einer Situation raus, jetzt aus dieser Situation rausgehen. Hast du denn eine Idee, wie wir mehr Frauen dazu inspirieren könnten, den Weg in unsere Arbeitsbereiche zu finden und sich mehr zu trauen?
Ich finde das eine ganz spannende Frage. Ich glaube, die Menschen, die wirklich Gastromenschen sind, die werden schon kommen. Ich glaube da wirklich dran. Ich denke, das ist nicht heilbar, wenn man wenn man das Gen in sich trägt, dann muss man dem auch irgendwie nachgeben. Ich glaube, gerade zu dieser Frage von Vereinbarkeit auch, was ja für viele Frauen dann einfach ab einem gewissen Zeitpunkt, glaube ich, ein großes Thema ist in der Branche, wegen Schichtdienst und so weiter. Da ist wirklich diese eben die Lohnstruktur eine Frage. Und ich glaube, das ist auch wieder ein gesamtgesellschaftliches Thema, weil man sagt dann immer, also zum Beispiel jetzt, ne, eine Frau bekommt ein Kind und dann hat man sofort die Situation, ach Mensch, okay, Elternzeit und was ist dann danach? Welche Schichten kann man dann noch arbeiten und so weiter und so fort? Aber wieso muss es denn überhaupt so sein, dass wir dann die Herausforderung in der Frau sehen oder die Frau das bei sich, ne? Dass man ist ja Eltern zusammen. Und ich denke, da gehen wir als Gesellschaft gerade durch so einen Transformationsprozess und entwickeln uns derart weiter. Und ich finde das wirklich richtig gut, dass sich diese ganzen Fragestellungen, glaube ich, ganz stark verändern werden. Und ich glaube, das müssen wir unterstützen, dass wir sagen, ein Mann, der in Elternzeit gehen möchte, ja, super. Und dass man dann eben einfach irgendwann die Thematik hat, okay, es gibt halt Eltern und die haben dann Lebensphasen, wenn sie der Part sind, der eher in der Kinderbetreuung ist, dann müssen die halt ihre Arbeitszeiten anpassen. Aber es kann ja zum Beispiel auch sein, dass irgendwann die Servicekraft, männlich oder weiblich, Mutter oder Vater, eben mehr verdient als der andere Partner und deshalb vielleicht entscheidet, mehr zu arbeiten und der andere bringt mehr Zeit fürs Kind ein oder die. Und ja, ich denke, da ist irgendwo der Schlüssel. Also, dass dieses Thema so ein bisschen von den Frauen weg muss, was mache ich, wenn ich eine Familie gründe, sondern hin zu einem Thema in der Wahrnehmung zu Eltern, weil das ist ja auch die Männer, die ich kenne, die Vater werden, die wollen ja auch, ne? Also gibt ja kaum Vater, der sagt, ach nö, da habe ich kein Interesse dran, Zeit mit hinzubringen. Und ich denke, wenn wir versuchen, Eltern zu fördern, moderne Lebenskonzepte zu fördern, einfach an sich ein guter Arbeitgeber, der eben auch Flexibilität bietet. Und wenn wir in der Lage sind, wie gesagt, Erträge zu realisieren, von denen wir gute Löhne zahlen können, dann haben wir als Branche und auch als Gesellschaft ganz viel gewonnen. Das ist so ein bisschen, aber wie man es jetzt im Einzelfall löst.
Ja, ich hatte mal diese verquere Idee, dass vielleicht ein Ansatz sein könnte, wenn man jetzt von Elternzeit redet, um dann vielleicht einfach auch das offener zu gestalten, dass man es einfach neutral hält. Dass man sagt, egal wer von beiden in Elternzeit geht, dass auf jeden Fall das Geld, was in der Zeit gezahlt wird, das Geld von demjenigen ist, der mehr verdient. Das heißt, dass vielleicht einfach auch Männer, Väter vielleicht dann auch mehr dazu stehen würden oder Familien sich dafür entscheiden würden, dass der Vater dann in die Elternzeit geht und die Frau weiterarbeitet. Wo oft sind sie ja dann in so einer Situation, wie das Leben immer so spielt, gerade dann ist man in der Situation, dass man eigentlich vielleicht hätte die nächste bessere Qualifikation bekommen können, die nächste Beförderung, also was. Und anstatt dann vielleicht rauszugehen aus der Situation, sondern halt wiederzukommen und sich das dann anders zu teilen und dass der Vater dann zu Hause bleibt und dass man aber, man darf ja auch nicht vergessen, dass dieses Monetäre, was dahinter steht, eine ganz große Rolle spielt, weil wir reden ja hier nicht von Managergehältern, sondern von dem Otto-Normalverdiener, ja. Du hast zwei Otto-Normalverdiener, die vielleicht irgendwann dahin kommen möchten, dass einer von beiden, obwohl vielleicht der eine mehr verdient als der andere, aber trotzdem, wir reden ja hier nicht von viel Geld, also wir reden hier von normalen Gehältern und das macht ja, jeder Euro macht was aus, ja. Und dass man dann einfach diesen Druck rausnimmt, Das war einfach nur so eine Idee von mir, aber dass die Frau jedes Mal in diese Rolle reingedrängt wird, zu Hause zu bleiben, weil es ja oft so ist, ist statistisch ja auch erwiesen, dass halt Frauen generell trotz der gleichen Leistung, der gleichen Position oft immer noch weniger verdienen als Männer. Dass man dann aber trotzdem sagt, ist es egal, du kannst jetzt weiter daran arbeiten, du bist gerade in der Situation und der Mann bleibt zu Hause und ich habe trotzdem halt dieses finanziell nicht so diesen in diesem einem Jahr oder halbes Jahr, je nachdem wie sie sich entscheiden für die Elternzeit, da das einfach nicht, ich denke, dieses Monetäre spielt auch eine große Rolle.
Ich finde das einen ganz interessanten Ansatz. Ich glaube, als Arbeitgeber kann man auf jeden Fall dazu beitragen, indem man, wie gesagt, flexibel reagiert. Und ich finde, dass man darauf achtet, dass man eine einheitliche Gehaltsstruktur hat, egal ob Frau oder Mann. Klar kann man jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Elektriker und ich weiß nicht, einen anderen Beruf vielleicht nicht immer vergleichen, so, ne? Also, keine Ahnung, Ausbildungsberuf Technik und Ausbildungsberuf Service, das sieht man ja auch in den Tarifen zum Beispiel. Aber quasi in der Branche sollte es vergleichbar sein. Das finde ich ist tatsächlich ein wichtiger Ansatz. Was ich immer sehr spannend finde, das ist ja auch eine ganz wichtige Entscheidung für das Paar. Also nicht nur für die Frau, aber auch für den Vater. Weil wenn man sich überlegt, okay gut, jetzt gerade hat vielleicht einer mehr Gehalt als der andere. Deshalb geht man dann in den Stunden runter, verpasst dann vielleicht die Beförderung, wie auch immer. Das hat ja dann auch Auswirkungen auf zukünftige berufliche Perspektiven. Das hat Auswirkungen auf die Höhe der Rentenzahlungen. Das zieht ja so einen Rattenschwanz hinter sich her. Und wenn man sich mal überlegt, eigentlich wäre es doch viel besser, wenn beide ein bisschen runtergehen in der Arbeitszeit, aber konstante Perspektiven haben, wenn sich entsprechend auch die Arbeitgeberseite ein bisschen flexibilisiert. Weil das eröffnet einem ja später viel mehr Möglichkeiten. Wenn das Kind ein bisschen größer ist, ist es ja viel toller, wenn man zwei Vollverdiener hat und dann sagt, ah Mensch, komm, jetzt fahren wir in Urlaub, als wenn man sagt, okay, man hat immer einen, der Vollzeit arbeitet und einen, der irgendwo in Teilzeit ist und von einem gewissen Einstiegsniveau aufgrund der Kinderbetreuung dann nie wieder hochgekommen ist. Also auch in der privaten Entscheidung ist es ja durchaus sinnvoll, sich zu überlegen, ob es nicht opportun ist zu sagen, Mensch, die 5 Jahre, lass uns irgendwie abwechseln oder irgendwie beide reduzieren, damit beide später eben auch die entsprechenden Entwicklungschancen haben. Weil da profitieren ja auch beide dann wieder von.
Aber da sagst du auch was Richtiges. Da müssen auch die Arbeitgeber mit reingenommen werden in die Verantwortung. Und nicht nur die Arbeitgeber, sondern auch die Kollegen. Ja. Weil das ist ja oft nicht nur so, dass die Problematik, dass der Arbeitgeber das vielleicht nicht will oder nicht sieht, sag ich jetzt mal, oder vielleicht einfach noch nicht so flexibel ist. Aber auch, ich denke, das ist auch mal eine Sache untereinander. Also ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wenn Kolleginnen von mir zu Hotelzeiten dann aus der Mutterzeit wieder zurückgekommen sind und dann irgendwie halbtags gearbeitet haben und blöde Sprüche kassiert haben. Und ich nehme an, dass das, ob das jetzt in unserem Beruf, wird es auch nicht anders im Elektrikerberuf oder anderen sein. Ich glaube, das ist auch eine, so, wie du gesagt hast, auch so eine gesellschaftliche Einstellung, dass wir da einfach viel moderner werden müssen und weniger so, wie soll ich das ausdrücken, so festgefahren in unseren Möglichkeiten. Wir haben viel mehr Möglichkeiten. Wir müssen sie einfach nur ergreifen. Und ich finde das total schade, dass wir uns immer so reinreißen lassen. Aber deswegen denke ich, ist es ganz wichtig, über sowas zu sprechen.
Aber jetzt ist ja im Endeffekt die perfekte Zeit dazu. Und ich sehe das auch so, also finde ich voll unmöglich, wenn man da einen blöden Spruch gedrückt kriegt, bloß wenn man irgendwie Arbeitszeit reduziert. So,
ja, aber was soll das? Normal, oder?
Und ja, nicht in der Welt, in der ich leben und arbeiten will. Also kann sein, dass es normal ist in der Arbeitswelt.
Ja, aber es ist noch, ich glaube, es ist schon keine Ausnahme in der Arbeitswelt.
Das will ich nicht abstreiten, auf jeden Fall. Aber ich finde, da müssen wir dann halt alle irgendwie auch gegen eintreten, damit es halt eben nicht mehr normal wird, weil da hat ja auch keiner was davon. Und was ich halt auch immer denke, Kinder kriegen ist ja nicht der einzige Grund, Arbeitszeit zu reduzieren. Also vielleicht sagt man ja auch einfach, hey, ich arbeite total gerne, ich liebe meinen Job, aber ich lese auch gerne, mache Sport und gehe spazieren und dafür brauche ich mehr als 2 Tage. Ich bin halt einfach ein Riesenfan von dieser Idee, wie kann man irgendwie Arbeitszeit flexibilisieren, dass man eben, und es muss ja gar nicht weniger Arbeitszeit an sich sein, aber dass man sagt, ach Mensch, ich power mal irgendwie 2 Monate durch und dann habe ich aber auch irgendwie ein paar Wochen irgendwie, wo ich weniger die Woche arbeite, dass es halt einfach so ein bisschen mehr im Flux ist. Und ich glaube, dass sich das realisieren lässt, weil jetzt ist ja eine Dienstplanung auch schon total komplex. Und irgendwie findet es sich ja dann immer. Ich denke schon, dass das möglich wäre, aber es ist so, wie du sagst, wir müssen es wollen. Ne? Also,
und ich glaube, ich bin mir sicher, dass die deutsche Gesetzgebung, was die Arbeitszeitkonten angeht und diese Dinge, dass sie einem da auch sehr im Wege steht, weil du musst ja, ich glaube, das ist schwierig, weil du musst ja dann, wenn du es ganz genau liest, musst du es ja innerhalb so und so, musst du dann halt, wenn jemand, sag ich jetzt mal, 10 Stunden gearbeitet hat, musst du es ja dann relativ schnell wieder, eigentlich theoretisch wieder, diese Stunden geben. Und ich glaube schon, dass ganz viele Interesse daran hätten, zum Beispiel zu sagen, jetzt 4 Wochen, 6 Tage zu arbeiten und dann durchziehen und dafür dann halt 4 Wochen halt dann 3 Tage die Woche oder 4 Tage die Woche. Ich glaube, dass es halt eine moderne Art wäre zu leben, weil wir dürfen halt nicht vergessen, dass der Mensch so klug ist zu verstehen, inzwischen zu verstehen, wie wichtig unsere Lebenszeit ist.
Ja? Absolut.
Und das sollte man als Arbeitgeber auch unterstützen und nicht nur kritisch sehen. Das ist eben die Zukunft. Und wir müssen uns überlegen als Arbeitgeber, wie wir dem entgegenkommen können und unsere Mitarbeiter glücklich machen können, weil wenn unsere Mitarbeiter glücklich sind, sind auch unsere Gäste glücklich und unsere Kunden.
Und wir.
Und wir auch, ja genau. Weil wir ein schönes Arbeitsklima haben und ein tolles Betriebsklima.
Ja, absolut. Also sowas wie das Arbeitszeitgesetz, das muss auf jeden Fall flexibilisiert werden. Das ist ja, ich glaube, Österreich ist das ja zum Beispiel schon so. Und ich denke, das ist schon wichtig. Da muss man halt einfach auch die Arbeits- und Lebensrealitäten der verschiedenen Branchen angucken. Sicherlich ist das nicht opportun, wenn ein Lkw-Fahrer, der hochkonzentriert und sicher fahren muss, mehrfach 10 Stunden oder mehr arbeitet. Sicherlich. Aber wenn wir am Gast, am Kunden einfach sagen, oh Mensch, mein Rhythmus, da passt das besser, 6, 7 Tage und dann aber auch irgendwie 5 Tage frei oder wie auch immer. Das fände ich schon wichtig, dass sowas eben auch in einem regulierten Rahmen, damit es dann nicht auch missbraucht werden kann, schon klar, eine Absicherung muss da sein. Aber das fände ich schon wichtig. Das ist halt einfach, wie du sagst, eine moderne Art zu leben.
Ja, das wäre sehr, sehr schön. Wenn du, ich frage ja immer mal ganz gerne mal nach Empfehlungen, wenn ich jetzt dich frage nach Empfehlungen aus deiner Branche, normalerweise frage ich immer nach Restaurantempfehlungen, heute würde ich mal nach Hotelempfehlungen fragen.
Ach,
ja. Aber nicht in Berlin, sondern, oder kannst du natürlich auch, aber vielleicht fällt dir was ein, wo du sagst, Mensch, das gefällt mir super gut. Oder es sind Kollegen von mir, mit denen habe ich einen guten Kontakt. Die haben einfach auch eine tolle Atmosphäre. Gibt es da etwas, was dir spontan einfällt?
Ich muss tatsächlich sagen, ich würde wirklich sehr gerne Kollegen aus Berlin nennen.
Ja, gut, mach das bitte.
Weil das ist tatsächlich, wie du auch schon eingangs gesagt hast, so ein positiver Nebeneffekt dieser ganzen Krisensituation, dass man so enger zusammenwächst. Und wir hatten tatsächlich auch schon vor Corona ein recht starkes Netzwerk an Berliner Boutique-Hotels. Und da sind zum Beispiel, also wir sind alles im Endeffekt Inhaber geführte kleinere Häuser. Und da sind zum Beispiel Häuser dabei wie das Michelberger, klar, das Orania, auch die Gorki Apartments zum Beispiel, das Circus Hotel. Und das sind im Endeffekt alles Häuser, die ich wirklich jedem Berlin-Reisenden empfehlen kann, neben uns natürlich. Und unsere Art zu reisen verändert sich ja auch, ne? Also man kann ja einfach mal länger in der Stadt bleiben und verschiedene Sachen ausprobieren. Und was uns da halt eben auch als Verbund so ein bisschen eint, ist, dass wir halt dieses Gastgeben so wichtig finden und das eben auch wertschätzen, so ein bisschen wie auch unsere Grundidee beim Berlin Food Kollektiv eben war, dass das wirklich ein wichtiger sozialer Raum ist und dass man so Häuser besonders und mit Liebe führt. Und das merkt man einfach. Man merkt, wenn man in so ein Hotel reinkommt, hat sich da jemand Gedanken gemacht und hält das jemand liebevoll Tag für Tag in Schuss. Das ist was Unterschiedliches und nichts gegen irgendwie wie Ketten. Das hat auch alles seine tollen Standards, seine Berechtigung, aber es ist ein anderes Gefühl. Und ich bin einfach auch privat ein Riesenfan von diesen individuellen Häusern, egal ob es Hotels oder Restaurants sind.
Wenn du jetzt selber verreist oder verreisen könntest.
Ja.
In Deutschland.
In Deutschland, okay.
Hast du da auch so eine Erfahrung gehabt schon, wie du dich selber auch siehst als Gastgeberin oder ihr euch als Gastgeber seht mit diesem individuellen, kleinen, geführten Häusern, dass du einmal irgendwo warst, wo du sagst, ja, die machen das so wie wir und das kann ich auch so weiterempfehlen?
Ja, da gibt's auf jeden Fall ganz viele schöne Häuser, aber jetzt aus dem Stich, ich mag gar nicht irgendwie einzelne nennen.
Ich will mich auch nicht in eine schwierige Situation bringen, aber wenn...
Genau. Also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, es gibt einen ganz tollen Verband und zwar nennt der sich Pretty Hotels.
Oh, das habe ich noch nie gehört.
Die sind auch bewusst klein und sozusagen ganz selektiv, aber das sind auch nicht nur Häuser in Deutschland, sondern auch wirklich international, aber da findet man nur genau solche Häuser.
Ach,
viele
schön.
Kleine Häuser auch. Also ich kann jedem, der gerne wirklich auf einem hohen qualitativen Niveau, aber individuell und bewusst reist, kann ich wirklich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Da findet man ganz tolle Tipps.
Ja, oh, das hört sich super an, weil ich glaube, das ist einfach auch das, wo es zukünftig hingehen könnte für viele, weil man, glaube ich, die Zeit, die man jetzt hat, auch viel mehr zu schätzen weiß. Und ich hoffe auch nach unserem Gespräch, dass Individualität und Qualität, dass das einfach auch noch mal mehr in den Vordergrund rückt und auch natürlich auch geschätzt wird und wertgeschätzt wird. Und ich würde mich an dieser Stelle bei dir bedanken. Und Dankeschön, dass du heute da warst und so offen mit mir gesprochen hast und wir so viel erfahren konnten von dem, was du machst und was dir Freude bereitet und wie du die Dinge siehst. Und ich wünsche uns beiden, dass die Zeit für uns jetzt auch so positiv weitergeht, wie wir als Unternehmerinnen auch agieren und dass ihr jetzt wirklich am 1. Juni das erste Mal wieder eure geschäftsreisenden Gäste begrüßen könnt und dass einfach auch diese Freude, das geht ja nicht nur, es geht ja auch nicht immer nur um Geld, ne? Es geht ja einfach um dieses Gefühl,
absolut,
Gastgeber sein zu dürfen.
Ja.
Ich glaube, das ist das, was uns beide auch umtreibt. Mir fehlt das so sehr.
Ja.
Einfach. Ich glaube, ich werde, wenn wir wieder aufmachen, die ersten Gäste, bin ich einfach nur noch so, oh, bitte, kommt. Also es wird, glaube ich, wie so eine, ich kann mich auch daran erinnern, nach dem ersten Lockdown, als wir dann wieder aufmachen durften, das war auch so eine Volksfeststimmung. Also natürlich haben wir jetzt nicht irgendwie alle irgendwie rumgestanden, alle zusammengestanden, weil das ja auch gar nicht möglich war. Aber diese Stimmung, einfach wieder die Menschen, die man gerne hat, mit denen man gerne kommuniziert und das Essen und die Getränke, weiß ich nicht was. Ich wünsche dir diese tolle, positive Erfahrung und ich wünsche sie auch mir und ich wünsche sie allen Gastronomen und Hoteliers, dass sie das genießen und dass die Gäste das auch genießen. Und vielen Dank für deinen Besuch und ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Lieben Dank, dass ich da sein durfte.
Danke, es war mir eine große Freude. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen Abend. Bis dann. Tschüss.
Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.